Super. Was tun wir nicht alles, um ein bisschen Lob zu bekommen? Die Sehnsucht nach den Daumen hoch, die ist nicht nur etwas, was die junge Generation umtreibt. Denn wer will nicht gerne gesehen, wertgeschätzt und wahrgenommen werden für das, was man ist, was man tut und was man kann? Auch viele Konflikte in unserem Alltag, in unseren Familien, bei der Arbeit oder in der Gemeinde lassen sich darauf zurückführen, dass manchmal scheinbar, manchmal auch in echt, nicht genug Wertschätzung und Lob vermittelt wurden. Was tun wir nicht alles dafür, um Kritik an uns zu vermeiden? Denn wie unangenehm ist es bitte schön, wenn man kritisiert wird? Und dann am besten auch noch vor versammelter Mannschaft. Ist nicht auch unser Hang zum Perfektionismus, also unser Bedürfnis, immer alles gut und perfekt zu machen, in der Angst begründet, jemand könnte dich und deine Arbeit und deinen Einsatz kritisieren? Und wie oft sind wir lieber still und halten uns zurück, aus Furcht, unangenehm aufzufallen, und dann dafür kritisiert zu werden? Oder ist es am Ende so, dass wir selbst unser größter Kritiker sind, damit keine Kritik von außen uns verletzen oder erschüttern kann? Und obwohl wir so viel Zeit und Energie darauf verwenden, gelobt zu werden und nicht kritisiert zu werden, gehen wir doch oft sehr unbeholfen mit beiden um. Mit dem Lob und mit der Kritik. Wenn du zum Beispiel jemand lobst, dann antwortet er oft, ach, dafür brauchst du mich doch nicht zu loben, dafür nicht oder passt schon. Und auf einmal kommst du dir blöd vor, weil du ein Lob ausgesprochen hast und der andere aber so komisch darauf reagiert. Oder du kritisierst jemanden, weil du Potenzial in ihm gesehen hast, und seine Reaktion ist aber, dass er dich ohne weiteren Kommentar einfach mal 2 Wochen lang ghostet, also ignoriert und nicht mehr mit dir redet. Wie finden wir also in diesem Nebeneinander zwischen Lob und Kritik einen guten Weg, mit Lob und mit Kritik umzugehen? Eine Möglichkeit wäre es natürlich, jetzt daran zu arbeiten, wie man absolut perfektes Lob und perfekte Kritik äußern kann. Aber ich glaube, dass das Problem dadurch nicht gelöst wird. Denn der Umgang mit Lob und Kritik, der wird immer herausfordernd sein, egal wie eloquent und wie sprachlich ansprechend er transportiert wird. Es bleibt schwierig. Das soll jetzt natürlich keine Entschuldigung für schlechte Umgangsformen sein. Aber ich glaube, dass der Grund, warum uns Lob und Kritik so stark herausfordert, dass der Grund dafür in uns drinnen liegt und nicht an der mangelnden Sprachfähigkeit liegt. Und deswegen möchte ich euch und dich heute Morgen fragen, bist du es nicht auch leid, so abhängig von Lob und Kritik zu sein? Würdest du nicht auch gerne frei und fröhlich mit Lob und mit Kritik umgehen können, in dem Wissen, dass du nicht perfekt bist, aber dennoch geliebtes Kind Gottes? Und wenn dann dir so eine Sehnsucht danach ist, dann lass uns gemeinsam von Paulus lernen. Paulus war alles andere als perfekt. Und Paulus wusste das auch sehr genau. Und dennoch hat er für sich einen so unglaublich souveränen Umgang mit Lob und Kritik gefunden, die mich wirklich begeistert und die mich auch inspiriert hat. Und genau das wollen wir uns einmal gemeinsam anschauen. Michaela hat es ja schon angekündigt, es ist ein spannender Predigttext aus Apostelgeschichte 14. Und weil es Worte des lebendigen Gottes sind, lasst uns aufstehen und unsere Ohren und Herzen öffnen für das, was Gott uns sagen möchte. Steht bitte auf. Apostelgeschichte 14, die Verse 8 bis 20. In Lystra lebte ein Mann, der verkrüppelte Füße hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie auch nur einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus das Evangelium verkündete. Paulus blickte ihn aufmerksam an und als er merkte, dass der Gelähmte Vertrauen zu Jesus gefasst hatte und dass er überzeugt war, dass er gerettet werden könne, sagte er mit lauter Stimme zu ihm: Steh auf, stell dich auf deine Füße und richte dich auf. Da sprang der Mann auf und begann umherzugehen. Als die Volksmenge sah, was durch Paulus geschehen war, brach ein Tumult los. Die Leute riefen auf Lykaonisch: Die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgekommen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester des vor der Stadt gelegenen Zeus-Tempels brachte Stiere, Kränze zum Stadttor und wollte zusammen mit der Bevölkerung Barnabas und Paulus Opfer darbringen. Als den beiden Aposteln erklärt wurde, was die Leute vorhatten, zerrissen sie entsetzt ihre Kleider und stürzten sich in die Menge und riefen: Liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, Menschen wie ihr. Und mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja gerade dazu auf, euch von all diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Wendet euch den lebendigen Gott zu, den Gott, der Himmel und Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker, zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu dem von ihm bestimmten Zeit reiche Ernte schenkt. Er gibt euch Nahrung in Überfluss und erfüllt eure Herzen mit Freude. Mit diesen Worten konnte Paulus und Barnabas, wenn auch nur mit großer Mühe, die Volksmenge davon abhalten, ihn Opfer zu bringen. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonien und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie sie auf ihre Seite gezogen hatten. Daraufhin steinigten sie Paulus und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch als ihn dann die Jünger umringten, kam er wieder zu sich. Er stand auf, er ging in die Stadt zurück und am nächsten Tag machte er sich mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Ihr dürft euch wieder setzen. Eine wirklich lange und auch sehr derbe Geschichte. Im ersten Abschnitt unseres Textes geht es um den Auslöser für diese Geschichte, für diese Begebenheit. Es geht um einen Mann, der eine angeborene Lähmung hatte. Und dieser hörte die Predigt von Paulus. Und wenn ihr jetzt denkt, dass ich schon lange predige, dann wartet mal ab, wie lange Paulus predigt. Da ist schon mal die Sonne untergegangen, so lange hat der immer gepredigt. Aber der Mann hörte die ganze Zeit gespannt zu und das brachte ihn die Aufmerksamkeit des Paulus ein. Und er blickte ihn ganz fest an, er starrte ihn wie gebannt an, denn er bemerkte etwas Erstaunliches. Dieser Mann, der mir hier gegenüber sitzt, der hat Glauben und Vertrauen zu Jesus gefasst. Und er vertraut ganz fest darauf, dass er gerettet werden kann. Und ohne irgendwelche Erklärungen und ohne, dass er mit ihm gesprochen hat oder ohne, dass er irgendein Bekenntnis von diesem Mann gefordert hat, spricht Paulus ihn mit fester Stimme an und sagt: Steh auf, stell dich auf deine Füße, richte dich auf. Und der Mann, der noch nie gelaufen war in seinem Leben, der sprang auf, stellte sich auf seine Füße und konnte wieder gehen. Ein erstaunliches Wunder, dessen Grundlage nicht die Vollmacht von Paulus war, sondern der Glaube des Mannes an Jesus. Das war die Voraussetzung für dieses Wunder. Zwei Dinge werden mir hier klar für unseren Umgang mit Lob und Kritik. Erstens, stelle dich dem prüfenden Blick des Paulus. Stelle dich den Lob und der Kritik der Menschen und auch den Lob und der Kritik von dir selbst. Ich glaube, dass wir einen Respekt und auch eine Angst vor allzu viel Lob und Kritik in unserem Leben aufbauen, weil wir ihn auch immer wieder gerne zur Seite schieben, weil wir uns ihm nicht stellen wollen. Aber hier in dieser Geschichte trafen auf einmal zwei Menschen aufeinander, die waren bereit, sich dem prüfenden Blick des anderen zu stellen. Und sie merkten, hey, das ist zwar unangenehm, aber hey, ich bin dem auch gewachsen. Ich kann das. Es ist unangenehm, angestarrt zu werden. Es ist unangenehm, auf einmal im Mittelpunkt zu stehen und alle gucken auf einen. Aber noch viel unangenehmer ist es, ständig auf Abstand zu allen zu gehen und alles Lob und allen Kritik von sich zu schieben und wie ein kleines Kind einfach die Augen davor zu verschließen. Denn wir können in unserem Leben Lob und Kritik an sich nicht vermeiden, aber wir haben es in der Hand, wie wir uns den Lob und den Kritik der Menschen stellen möchten. Und die Kraft dafür, die kam bei beiden, die kam bei Paulus und die kam bei dem Mann aus dem Glauben heraus. Und deswegen zweitens, stelle dich Lob und Kritik aus dem Glauben heraus. Glaube und vertraue, dass Jesus, glaube und vertraue Jesus, dass er dich geliebt und angenommen hat. Du bist nicht perfekt, aber das musst du auch gar nicht sein. Sondern es ist entscheidend, dass Jesus uns annimmt, genau so wie wir sind. Wenn wir den Glauben an Jesus als Grundlage haben, es in unseren Herzen uns vergewissern und fest darauf vertrauen, dann können wir auch den Mut und die Kraft entwickeln, uns offen auch Lob und Kritik zu stellen. Und damit eben auch einen guten Umgang lernen, wie ich mit Lob und mit Kritik umgehen kann. Und wie sehr das Paulus verinnerlicht hat, das sehen wir am nächsten Abschnitt. Für Menschen wie Paulus, die stark im Mittelpunkt stehen, gibt es immer eine große Gefahr, abhängig vom Applaus der Menge zu werden. Und denkt jetzt nicht, das betrifft nur die großen Entertainer, die auf irgendwelchen großen Bühnen stehen. Die Sehnsucht nach Anerkennung liegt in uns allen und steckt in uns allen. Paulus und Barnabas erleben hier eine ganz surreale und auch übersteigerte Situation. Das Lob der Menge und die Anerkennung, die steigert sich zum Lobpreis. Eben noch haben sie aufgrund des Glaubens ein ganz tolles und aber auch ganz persönliches Wunder erlebt. Und auf einmal entwickelt sich eine ganz absurde Eigendynamik. Die Volksmenge ist so begeistert, dass sie in ihre Muttersprache lykaonisch fallen und sie rufen, die Götter haben Menschengestalt angenommen und sie sind zu uns herabgekommen. Das passte zu ihrer damaligen Vorstellungswelt. In der griechischen Welt gab es das ja, dass die Götter Menschengestalt annahmen und dann irgendwelche Heldentaten vollbrachten. Und die Menschen damals versuchten eben, dieses unglaubliche Wunder, dessen Zeuge sie ja geworden sind, irgendwie zu verstehen und in ihrer Lebenswelt zu übersetzen. Und deswegen machten sie aus Barnabas Zeus, der war wahrscheinlich schon ein bisschen älter und hatte graue Haare, und aus Paulus machten sie Hermes, der Götterbote, weil er so viel redete. Und für die beiden muss es wirklich urkomisch ausgesehen haben, dass sie auf einmal alle durcheinander rufen, jeder in seiner eigenen Sprache. Und sie haben ja überhaupt kein Wort verstanden, die verstanden nur Bahnhof. Und dann kommt auf einmal, wie aus dem Nichts, kommt irgendein Priester angelaufen mit so einem geschmückten Stier und holt ein Messer raus und will das gerade den armen Stier da opfern. Was für eine absurde Situation. Und die Frage ist natürlich, was sagt das uns über unseren Umgang mit Lob und Kritik? Ob Lob und Kritik funktioniert, das lehrt uns die Geschichte, hängt stark von der Sprache ab. Also ob das, was ich sage, auch von meinem Gegenüber verstanden werden kann. Im Fall von Paulus und dem Volk von Lystra konnte das nicht funktionieren. Sie haben das Wunder nicht verstanden, dessen Grundlage der Glaube ist. Und Paulus hat die Menschen nicht verstanden, weil sie in ihrer Muttersprache geredet haben und er nur Griechisch und Hebräisch kannte, Aramäisch kannte. Sie brauchten beide einen Übersetzer, der übersetzt und auch ja, die Kommunikation wiederherstellen konnte. Aber ich glaube, dass diese Geschichte uns nicht nur das lehren möchte, sondern dass neben der Sprachbarriere auch viel, sondern dass sie neben der Sprachbarriere auch viel über unseren Umgang mit Lob aufzeigen kann. Denn wir alle wissen, bringen wir unseren Kindern schon bei, Lob kann einen sehr schnell zu Kopf steigen. Aber es gibt eine Sache, die wir dabei viel zu schnell vergessen ist, und das ist, wenn ich Lob vermeide oder immer fromm von mir wegschiebe, dann bringt das genauso wenig. Klar, wir Christen sind immer ganz schnell dabei, ganz oft bescheiden zu machen. Das haben wir antrainiert, das funktioniert einfach, ohne dass wir darüber nachdenken müssen. Und wenn wir dann aus Versehen doch mal gelobt werden, dann sagen wir schnell, das haben wir alles für den Herrn gemacht. Oder noch frommer, ohne Gott hätte ich das gar nicht tun können. Und beides mag ja richtig sein. Aber wenn wir unsere Sehnsucht nach Anerkennung und Wertschätzung immer fromm ignorieren oder zur Seite schieben, dann kann das auch ganz schnell unser Herz bitter machen. Denn wenn ich immer so auf Lob reagiere, dann wird mich auch irgendwann keiner mehr loben und ich kann auch irgendwann das Lob gar nicht mehr für mich annehmen. Und dann werde ich auf einmal schnell einsam und traurig, denn scheinbar sieht ja keiner meinen Einsatz und scheinbar sieht auch keiner mich. Natürlich will kein Mensch von uns eine Parade, nur weil er mal ein bisschen Einsatz gezeigt hat. Und die Reaktion der Leute damals war natürlich völlig übertrieben. Aber, und das ist eine ganz tiefe geistliche Wahrheit, wenn ich daran glaube, dass Jesus mich angenommen hat, dass ich wertvoll und geliebt in seinen Augen bin, dann darf ich auch glauben, dass ich gelobt werden darf. Und dass ich das Lob auch einfach dankbar annehmen kann. Ich bin ganz ehrlich, mir fällt das sehr, sehr schwer. Und ich kenne diese ganzen Sprüche und Floskeln auswendig, die man dann sagt, wenn man dann doch mal gelobt wird. Ich habe aber gemerkt, dass es bei mir selber damit zu tun hat, ob ich mich selber annehmen kann oder eben nicht. Und weil ich das tun möchte, mich auch selber anzunehmen, habe ich mir angewöhnt, einfach Danke zu sagen und es einfach anzunehmen, wenn mich jemand lobt. Und wenn du dir jetzt Gedanken machst, dass es das dich um deinen Lohn in den Himmel bringt, dann drücke doch einfach das nächste Mal Gott deinen Dank für das Lob aus, das du bekommst. Danke Gott. Danke, dass ich heute den und den Einsatz zeigen konnte. Danke, dass du mir Gaben geschenkt hast und dass wir zusammen heute dein Reich bauen konnten. Und danke, dass Person X mich gelobt hat. Das hat mir gut getan. Übersteigertes Lob oder eine Abhängigkeit davon stellen natürlich eine Gefahr dar. Aber sich gegenseitig zu loben und Lob anzunehmen, tut uns gut und baut uns auf. Es gibt ein ganz passendes Sprichwort. Danken hilft vor Wanken und Loben zieht nach oben. Ist mir heute Morgen begegnet, ich fand das sehr passend, deswegen musste ich es unbedingt noch mit einbauen, weil ich es so genial finde und weil es diesen Punkt so gut zusammenfasst. Danken hilft vor Wanken, also wir wanken nicht hin und her, sondern wir bleiben fest und Loben zieht nach oben. Und wer ist oben? Ja, Gott. Es zieht uns auch näher zu Gott. Wunderbares Sprichwort. Und es steckt so viel Wahrheit darin. Lasst uns deshalb eine Gemeinde und eine Gemeinschaft sein, wo wir einander loben können. Und auch wertschätzen können. Und auch, dass wir diese Wertschätzung auch annehmen können. Weil wir daran glauben, dass Jesus uns angenommen hat. Dass wir wertvoll und geliebt sind. Das ist der Schlüssel dazu. Wie ging nun Paulus mit dieser Situation um? Wie gesagt, das ist keine Blaupause, wie man mit Lob umgeht, denn es war eine völlig übersteigerte Situation. Ich glaube, keiner von euch hat schon mal erlebt, dass ihr einen Stier für einen opfern wollte. Das ist einfach absurd. Lost in Translation nennen wir das gerne, also in der Übersetzung verloren gegangen, also ein Riesenmissverständnis. Aber Paulus wäre nicht Paulus, wenn er nicht die passende Antwort auch auf diese absurde Situation hätte. Ich mache es jetzt nicht vor, aber er zerreißt sein Oberhemd, er springt in die Volksmenge und er ruft, seht doch her, wir sind doch auch nur Menschen, so wie ihr. Die behaarte Brust von Paulus wird die Menge nicht überzeugt haben. Aber die Geste, sein Gewand aufzureißen, war damals, das war allgemein bekannt, jeder hat das verstanden. Oh Moment, hier ist ein Fehler passiert, oh Moment, hier ist etwas passiert, wir müssen aufpassen. Und durch diese Geste hat er die Kommunikation wiederhergestellt. Er hat eine Sprache gefunden, die beide verstehen konnten. Spannend ist an dieser Stelle, dass Lukas, der diesen Text ja verfasst hat, die beiden hier Apostel nennt, als Apostel beschreibt. Für uns ist das heute selbstverständlich, Aber in der Apostelgeschichte war es doch eher selten, dass dieser Titel für Paulus verwendet wird. Und vor allen Dingen schon so früh. Ich glaube aber, dass Lukas es hier kunstvoll mit eingebaut hat, um uns einen Hinweis darauf zu geben, wie Paulus in der Lage war, so gut mit diesem übersteigerten Lob umzugehen. Denn, und das ist ganz wichtig, Paulus stieg das Lob nicht zu Kopf, weil er schon vorher wusste, wer er war und wofür er stand. Paulus lässt sich weder von der Kritik noch von dem Lob der Menschen groß beeinflussen, weil er wusste, dass er als Apostel von Jesus berufen war. Er brauchte nicht den Applaus und die Zustimmung der Menschen. Jesu Berufung reichte ihm aus. Und er wusste, wofür er einsteht. Er kannte seine Botschaft in- und auswendig. Wir lesen es ja noch in den Versen 15 bis 17, wie er sie einfach so aus dem Ärmel schüttelt. Und Paulus konnte in dieser brenzlichen Situation nur deshalb diese Botschaft sich so schnell aus den Ärmel schütteln, weil er genau wusste, was seine Mission und seine Botschaft war. Was lernen wir also aus dem Verhalten von Paulus über unseren Umgang mit Lob und Kritik? Wir lernen, dass es wichtig ist, zu wissen, wer ich bin und dass ich meine Identität in Jesus finde. Und wir merken, dass es wichtig ist, zu wissen, wofür ich stehe, was meine Botschaft ist, was mir wichtig ist im Leben. Wie finden wir unsere Identität in Christus? Bei Paulus kam es aus seiner Berufung und aus der lebendigen Begegnung und Beziehung zu Jesus heraus. Nicht nur sein Damaskus-Erlebnis war dafür entscheidend, sondern wenn man die Briefe liest, dann merkt man schnell, wie verbunden er mit Jesus war. Und dass er ganz bewusst seinen Alltag, sein Leben aus dieser Berufung von Jesus heraus gestaltet und gelebt hat. Und deswegen lade ich euch ein, euch einmal darüber Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, wie sieht denn deine Berufung, wie sieht denn deine Beziehung zu Jesus aus? Umso näher wir uns an Jesus halten, umso mehr wir unser Leben in ihm gründen, umso besser können wir auch mit Lob und mit Kritik umgehen. Denn ich weiß, wer ich bin, weil Jesus es mir sagt. Meine Identität ist in ihm gegründet. Und es ist wichtig zu wissen, wofür man einsteht, was einem eigentlich wichtig ist im Leben. Paulus musste immer wieder die gute Nachricht von Jesus in die unterschiedlichsten Situationen übersetzen und verkünden. Und auch wir können davon profitieren, zu lernen, über unseren Glauben und über unsere Hoffnung Auskunft zu geben. Denn wenn ich weiß, wofür ich stehe und was mir wichtig ist, kann mich weder Kritik noch Lob aus der Bahn werfen. Es hilft mir im Gegenteil, meine Berufung, meine Mission noch zu stärken. Warum glaubst du an Jesus? Wer ist Jesus für dich? Was ist das Evangelium? Die Antwort auf diese Frage sind ganz spannend und ich möchte euch einladen, ihnen auf den Grund zu gehen. Denn das hilft uns, dass wir Auskunft geben können über unseren Glauben, was natürlich auch ganz wichtig ist, aber gleichzeitig gibt es uns auch Orientierung im Leben. Sie gibt uns Kraft und Stärke, auch den richtigen Umgang mit Lob und Kritik zu finden. Bisher war schon sehr viel Erstaunliches dabei, aber jetzt kommen wir zu der erstaunlichsten Stelle im Bibeltext. Die Steinigung von Paulus. Und dass Paulus gesteinigt wurde, das ist an sich nicht wirklich erstaunlich, so traurig wie das auch klingt, denn seine Gegner haben immer wieder versucht, Paulus umzubringen. Aber, und das ist das Erstaunliche, dass dies so schnell nach seiner Verehrung als Götterbote eintraf, das ist wirklich erstaunlich. Eben noch haben ihn alle gefeiert, nur um einen Moment später ihn dahin zu meucheln. Klar kamen da irgendwelche Menschen aus Antiochia und Ikonien und die überredeten und überzeugten die Menge. Und die stimmten sie um, aber dennoch bleibt es unbegreiflich, wie schnell sich hier das Blatt gewendet hat. Und diese Geschichte ist eben auch eine deutliche Warnung an uns, sich nicht von dem Applaus und dem Lob der Menschen abhängig zu machen. Denn innerhalb eines Augenblickes kann aus eben noch begeisterten Lobpreisern ganz schnell die größten Kritiker werden. Und leider haben wir solche Erfahrungen wahrscheinlich alle schon in unserem Leben gemacht. Was lernen wir also aus dieser Stelle für unseren Umgang mit Lob und Kritik? Kritik sollte immer wohl überlegt geäußert werden. Und dabei darf nie der Respekt vor meinem Gegenüber aus den Augen verloren werden. Denn zerstörerische Kritik aus Hass geboren kann einen, auch wenn kein echter Stein fliegt, wie in Paulus' Geschichte, wirklich das Leben rauben und zerstören. Und dessen müssen wir uns bewusst machen. Wenn ich jemanden kritisiere und dabei nicht den Respekt und die Liebe als Grundlage habe und dann trotzdem noch aufpasse, was ich sage, kann meine Worte mein Gegenüber zerstören und runterziehen. Das ist eine reelle Gefahr und da müssen wir aufpassen. Konstruktive Kritik ist etwas völlig anderes. Bei ihr begegnen sich zwei Menschen auf Augenhöhe. Denkt an Paulus und den Gelähmten am Anfang der Geschichte. Keiner wird hier zum Opfer. Keiner versucht hier, den anderen runterzumachen oder zu zeigen, dass er besser ist als der andere. Und wenn das auf Augenhöhe geschieht, dann kann es einen echten und ehrlichen Austausch geben. Dann kann es konstruktiv sein, dann kann es aufbauen. Bei Paulus sehen wir ein perfektes Beispiel für die zerstörerische Kritik, die aus Hass geboren wurde. Und sie raubte Paulus fast alles Leben. Aber die Wunder sind noch nicht vorbei. Paulus wird gesteinigt und vor die Stadt geschleppt, weil sie dachten, dass er tot sei. Aber die Jünger ließen ihn dort nicht einfach liegen. Sie umringten ihn, sie nahmen ihn in ihre Mitte, aber auch wahrscheinlich, um ihn zu schützen. Und auch das ist wieder ein schönes Bild für unser Leben, für unseren Umgang mit Kritik. Suche die Nähe von Brüdern und Schwestern. Sprich mit Menschen über die Kritik an deiner Person, die dich so sehr verletzt und so tief trifft. Und such dir am besten Menschen, die auch an Jesus glauben und die dir auch helfen können, damit umzugehen. Bleib damit nicht allein. Paulus ist auch nicht damit allein geblieben. Die Geschwister stellten sich um ihn und ich finde das so ein schönes Bild. Sie machten so einen Kreis und nahmen ihn, diesen verletzten Paulus, in ihre Mitte und sie schützten ihn. Und in dem Moment, wo sie diesen Kreis geschlossen haben, wo sie ihm geholfen haben, in dem Moment kam er wieder zu sich. Er ist nicht gestorben. Was für ein Wunder. Und jetzt kommt noch etwas noch mal Erstaunlicheres. Paulus findet nicht nur die Kraft, wieder aufzustehen, sondern er findet auch den Mut, wieder zurückzugehen in die Stadt, wo die Menschen sind, die ihn vorher so sehr verletzt haben. Die Jünger umringen ihn, er steht auf und er geht zurück in die Stadt, wo er vor wenigen Minuten noch gesteinigt wurde. Durch die Hilfe seiner Geschwister und von der Liebe und der Leidenschaft von Jesus getrieben, fand er die Kraft, sich seinen Kritikern zu stellen, die ihn doch so sehr verletzt haben. Ein Wahnsinnsbild, ein Wahnsinnsvorbild, was Paulus uns hier vorlebt. Am Anfang habe ich euch ja ein Bild von dieser Weggabelung gezeigt. Und da steht ein Mann davor, der überlegt, wie er umgehen soll mit Lob und mit Kritik. Zum Schluss habe ich euch nochmal so ein Bild mitgebracht. Und dieses Bild, das steht für mich, für dieses Geheimnis, warum Paulus so souverän mit Lob und mit Kritik umgehen konnte. Da ist das Bild. Denn anstatt sich von Lob und Kritik verunsichern zu lassen, können wir auf das Kreuz und auf Jesus schauen. Und ich glaube, dass das die Geheimkraft von Paulus auch war. Denn egal, was gerade in deinem Leben ansteht, ob du gerade ganz viel Lob oder ganz viel Kritik bekommst, die Einladung ist, es dem Paulus nachzumachen und immer erstmal auf das Kreuz und immer erstmal auf Jesus zu schauen. Und ihr seht es auf diesem Bild, das ist ja mit künstlicher Intelligenz gemacht, er sieht da ganz entspannt. Er sieht dem ganz entspannt entgegen, was auf ihn zukommt, denn er sieht auf das Kreuz und er sieht auf Jesus, der ihm Hoffnung und Kraft schenkt. Bringe Jesus all dein Lob, bringe Jesus all die Kritik, alles, was dich beschäftigt. Und schau immer zuerst auf ihn, schau immer zuerst auf das Kreuz. Mit Jesus an unserer Seite kannst du lernen, dich jeder Herausforderung zu stellen. In dem Wissen, dass du geliebt und angenommen bist, dass du sein geliebtes Kind bist. Amen.